Der Gregor ist schon der Größte. Ein Satz, den ich ein bisschen erklären muss wahrscheinlich. Er wurde von einem Kind unserer Pfarre ausgesprochen, als er mit seinen Eltern sich über unsere Kirche unterhalten hat. Und da kam dann die Frage auf, ob denn die Sakristeitür überhaupt hoch genug sei, dass ich da durchkäme. Und seine Eltern haben ihm dann gezeigt, ja, es ist noch Platz genug, das geht schon, der Gregor kommt da ohne Probleme durch die Tür hindurch. Und dann fiel eben der Satz, aber der Gregor ist schon der Größte, oder? Offenbar gehörte ich damals zu den großgewachsensten Menschen, die er in seinem bisherigen Leben gesehen hat. Der Vater hat dann nachher Wert darauf gelegt, dass ich diese Aussage nur auf die körperliche Größe bezogen hätte. Trotzdem, es ist schön, der Größte zu sein. Manchmal ist es ganz angenehm, bewundert zu werden oder auch zumindest mal in dieser Weise aufzufallen. Und da gibt es ja unterschiedliche Kriterien, unterschiedliche Bereiche, in denen wir ganz gern der Größte sind. Ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, meistens gibt es immer noch wen, der größer ist, sogar körperlich. Und immer wieder treffe ich Menschen, die sind gescheiter als ich. Ich treffe Menschen, die haben ein besseres Einkommen. Ich kenne Menschen, die sind erfolgreicher. Und so stelle ich fest, ich bin oft, naja, gutes Mittelmaß. Außer vielleicht körperlich, da bin ich ein bisschen über der Norm. Was auch nicht immer gut ist, ich denke da an manche Hotelbetten, wo ich mir wünschen würde, vielleicht doch einen Kopf kleiner zu sein. Oder dieser Tage bei einer Theatervorstellung, wo die Sitzabstände sehr klein waren, oder im Flugzeug, da denke ich mir auch manchmal, naja, es ist nicht immer gut, so herauszustrahlen, herauszubrechen aus der Norm. Wer ist der Größte? Das ist die Frage, die sich die Jünger gestellt haben. Und offensichtlich ist es ihnen unangenehm. Denn als Jesus sie fragt, worüber habt ihr gesprochen, da schweigen sie zunächst. Sie merken, eigentlich ist es nicht ganz passend, wenn man schon zum Kreis der 12 gehört, hier auch noch eine interne Rangordnung, ein Ranking, wie es heute so modern heißt, erstellen zu wollen. Wer ist denn jetzt der Erste? Wer hat denn die größte Nähe zum Meister? Wer hat denn am meisten verstanden und wer hat denn die besten Karrierechancen? Ich weiß nicht, ob die 12 sich schon darauf geeinigt haben, dass Petrus dann später mal die Leitung übernehmen soll. Wir wissen es nicht. Der Größte zu sein, die beste Karriere zu machen, das kennen wir aus unterschiedlichen Kontexten und ja, auch in der Kirche kennen wir solches Karrierestreben. Im Jakobusbrief hören wir, da wo Ehrgeiz und Eifersucht herrschen, da kommt es zur Unordnung. Und es gibt böse Taten jeder Art. Auch das kennen wir aus Hierarchien, auch das kennen wir in der Kirche, wo die Menschen auf die eigene Position, auf den eigenen Ehrgeiz, auf die eigene Karriere schauen. Da kommt es manchmal vor, dass sie buchstäblich über Leichen gehen, dass ihnen wurscht ist, was aus den anderen passiert, solange sie selbst nur Erfolg haben und gut dastehen. Wir sehen in den Berichten und Enthüllungen der vergangenen Wochen, wozu das führen kann, wenn Menschen, in diesem Fall sind es meistens Männer, in der Kirche glauben, dass sie selbst das Maß aller Dinge sind und dass sie selbst sich alles herausnehmen und erlauben dürfen. Die Antwort Jesu auf diesen Streit, auf diesen Rangstreit der Jünger ist wieder einmal eine sehr plakative. Denn er sagt einmal nicht so viel. Er sagt, wer der Erste sein will, soll der Letzte sein. Und dann, um es den Jüngern wirklich vor Augen zu führen, stellt er ein Kind in die Mitte, umarmt es und sagt, wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Warum gerade ein Kind? Ich glaube, Jesus hatte noch nicht so diese romantische, verklärte Vorstellung von Kindheit, wie wir sie uns in den letzten Jahrzehnten, vielleicht in den letzten anderthalb Jahrhunderten angewöhnt haben. Ein Kind war damals vorwiegend einmal ein nutzloser Mensch. Später wird er da nützlich, wird das Kind da nützlich, wenn es anfangen kann, arbeiten zu gehen, wenn es anfangen kann, mitzuhelfen. Aber ein Kind ist erst einmal zur Zeit Jesu noch nichts Bemerkenswertes. Es wird übersehen. Und es ist vor allem ein Synonym, ein Symbol für einen Menschen, von dem ich nichts erwarten kann. Das Kind ist eben gerade niemand, von dem ich für meine Karriere, für mein Fortkommen etwas erhoffen kann. Es ist im besten Sinne nutzlos, zwecklos. Wenn Jesus das Kind in die Mitte stellt, dann ist es ein Mensch, von dem ein anderer nichts erwarten kann, sondern das im Gegenteil sogar ein größeres Maß an Zuwendung, an Aufmerksamkeit, an Liebe benötigt. Jesus stellt das Kind in die Mitte, genauso wie er ganz konsequent immer die in die Mitte stellt, die sonst übersehen werden, die am Rande stehen. Und er umgibt sich ja auch immer wieder mit Menschen, von denen er nichts erwarten kann. Im Gegenteil, mit Menschen, die seinen guten Ruf auch noch aufs Spiel setzen, wenn er mit ihnen unterwegs ist, wenn er mit Zöllnern, mit Sündern, wenn er mit den Menschen am Rande, mit den Besessenen, mit den Aussätzigen und so weiter sich umgibt. Ich habe dieser Tage ein Bild bekommen über Facebook, da steht, ist auf Englisch, ich übersetze es: Mach es wie Jesus, umgib dich so sehr mit Sündern, dass du bei den gut Religiösen deinen Ruf verlierst. Jesus umgibt sich mit Menschen, von denen er nichts erwarten kann, mit Menschen, die sogar seinen guten Ruf aufs Spiel setzen und in Frage stellen. Vor allem bei denen, die sich selbst für größer, für besser, für frommer, für heiliger halten. Jesus stellt das Kind in die Mitte, einen Menschen, von dem ich nichts erwarten kann. Einen Menschen, der mir bei meiner Karriere nichts nützt. Und damit gibt er ein Gegenbeispiel zu dem, wie wir Menschen uns oft verhalten, wenn wir uns im Beruf oder auch sonst im Privatleben mit Menschen umgeben, von denen wir uns denken, naja, vielleicht kann es ja mal ganz nützlich sein, dass ich den kenne in der Partei, in der Kammer, in der Vereinigung. Und das heißt dann auf Neudeutsch Networking, Netzwerken. Früher hat man das Seilschaften genannt. Manche sind etwas bösartiger und sagen einfach, da geht es um Korruption, um die Frage, was kann ich von dem haben, wenn ich mich in diese Gesellschaft begebe? Das soll es manchmal geben. Auch, aber nicht nur in der Kirche. Da ist die Frage, wer hat den direkteren Draht zum Bischof, wer hat die größere Übereinstimmung mit dem Papst und wie kann man das vor allem auch mitteilen, damit man irgendwie gut dasteht. Wie gesagt, das soll es in anderen Bereichen auch geben. Und Jesus sagt, wendet euch denen zu, von denen ihr das alles nicht erwarten könnt. Dann nehmt ihr mich auf. Dann verzweckt ihr einen Menschen nicht, dann frag dir nicht zuerst, was habe ich davon, dass ich diesen Kontakt pflege oder suche, sondern dann sei dir ganz offen für den, der da ist und damit auch offen für Jesus, der immer dabei ist. Immanuel Kant hat das einmal formuliert. Er hat gesagt, begegne jedem Menschen so, dass er nicht ein Zweck für ein Interesse von dir ist, sondern dass er selbst Zweck ist. Nicht fragen, was habe ich davon, dass ich mit dir Kontakt halte, sondern einfach da sein. Jesus stellt ein Kind in die Mitte. Ein Mensch, der oft übersehen wird. Versuchen wir, groß zu sein, indem wir andere groß sein lassen, indem andere in unserer Gesellschaft nicht klein gemacht, nicht erniedrigt werden, sondern wo sie groß werden können, wo sie wachsen können. Amen.